wie sich auch geschafft, die technischen Herausforderungen zu überwinden. Genau. Ist es okay? Nein, wir können es da auch probieren. Normalerweise mit der rechten Hand ist es besser, wir haben es dort. Aber probieren wir es mal. Genau, wie schon gesagt, darf mich selber kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Pichler. Was verbindet mich mit eurer Gemeinde? Ich habe vor 23 Jahren in Bruck und Amur an der Forstschule maturiert. Das heißt, ich habe 5 Jahre hier gelebt, habe einige Jahre als Förster gearbeitet, aber Gott hat mich dann nach Wien geführt, bin bei der ÖSM gelandet und bei der ÖSM geblieben und arbeite jetzt so quasi für die internationale Leitung in Europa, wo es darum geht, das Evangelium an die Universitäten in Europa zu bringen. Und da wollte ich euch ganz kurz zeigen, worum es da geht. Wer von euch kennt die ÖSM und hat von der ÖSM schon mal gehört? Ja, super, dann ist es zumindest nichts Neues für euch. Und ich weiß nicht, ob das neu ist für euch, ich weiß nicht, ob man es vom Licht her ein bisschen, dass man die Präsentation besser sieht, weil ich habe da noch mehr Folien. Wäre super, wenn man es gut erkennen kann. Also die ÖSM existiert in fast allen Ländern der Welt und das ist so quasi grob die Regionen, die es da gibt. Und ich arbeite eben für die europäische Region und da sind wir eben zu fünft im Leitungsteam und es geht eben darum, die Organisationen wie die ÖSM darin zu unterstützen, sie zu coachen, sie zu ermutigen, damit die Arbeit so gut wie möglich in den einzelnen Ländern getan wird. Gerade Leute in Leitungspositionen, so wie der Thomas jetzt bei der ÖSM, man wird sehr herausgefordert, man braucht immer wieder Ermutigungen und da haben wir eben auch Coaching- und Mentoring-Gruppen, wo wir sie einfach in ihrer Arbeit unterstützen. Genau, und ich habe vor dem Thomas eben die Arbeit in Österreich leiten dürfen, der ÖSM, und habe das eben letztes Jahr an den Thomas übergeben dürfen. Vielleicht nur ganz kurz, was wir so machen. Wir versuchen einfach, das Evangelium an die Unis zu bringen. Es ist einfach so, wenn jemand quasi maturiert hat und er beginnt zu studieren oder sie beginnt zu studieren, dann beginnt irgendwie ein neuer Lebensabschnitt. Und ich kenne viele Geschichten auch von Österreicherinnen, die im Ausland studiert haben. Und oft ist es, wenn man mal in einem anderen Land ist oder in einer anderen Stadt ist, aus irgendeinem Grund ist man da mehr offen für ein Neues. Und das haben wir die Erfahrung gemacht, dass eben gerade Studenten deshalb besonders offen sind, auch für das Evangelium. Und das ist eine Riesenchance, ist gerade diese Lebensphase, wenn sie der Christen begegnen. Und deswegen denken wir, das ist nur ein Grund, dass die Studentenarbeit immer noch eine Schlüsselarbeit ist. Und das soll einfach darstellen, dass wir immer wieder auch versuchen, über Hörsaalvorträge und verschiedene Aktionen, dass das Evangelium wirklich in der Öffentlichkeit auch an den Unis kommt, weil die Uni gerade in Europa wird immer mehr zur neutralen Zone, wo das Evangelium versucht wird, ausgeschlossen zu werden. Und da ist es einfach wichtig, dass wir als Christen immer wieder in der Öffentlichkeit auftreten und zeigen, okay, wir haben noch was mitzureden, auch im akademischen Level. Und deswegen denke ich, es ist einfach eine ganz wichtige Arbeit. Und eben auf Europaebene schulen wir da auch Evangelisten, damit es auch mehr Christian Hofreiters und Christian Benzels und Zeilingers gibt in Österreich. Solche Leute werden eben auch geschult. Und das wird auch auf europäischer Ebene eben gemacht. Da gibt es auch Mentoring-Gruppen, da gibt es eigene Treffen von Evangelisten, damit sie besser werden in diesem Bereich. Meine Aufgabe ist, mich um verschiedene Leute in verschiedenen Ländern zu kümmern. Türkei ist eines der Länder. Ich möchte euch das nur kurz vorstellen, damit ihr versteht, wie oft die Situation in verschiedenen Ländern ist. Es ist schön, dass man in einem muslimischen Land eine christliche Studentenorganisation haben darf, und das ist ein Treffen von mir mit dem Leiter dort. Und die Gemeinde ist in der Türkei wirklich am Wachsen, was sehr ermutigend ist. Und seit diesem Jahr hat ein Türke so quasi die Verantwortung übernommen eben für die Bewegung dort. Die Herausforderung ist, dass zwar die Gemeinde wird beschützt. Es hat ja vor ungefähr 15 Jahren hat es ja ein schlimmes, tragisches Ereignis gegeben, wo deutsche Missionare auf schreckliche Weise ermordet worden sind. Und seitdem ist die Regierung sehr vorsichtig geworden, beschützt die Gemeinden. Also sie haben vor den Gottesdiensten, kommt die Polizei und kontrolliert, wer da reingeht. Also die Regierung schaut wirklich, dass den Gemeinden nichts passiert, und gleichzeitig geschieht Verfolgung auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel ist die Frau des Leiters auf einer Liste für Terrorismus, weil sie an einer Schulung für Sonntagsschule teilgenommen hat, und jeder, der diese Schulung teilgenommen hat, ist von der Regierung auf die Liste gekommen, und seitdem kämpfen sie seit 5 Jahren vor Gericht, dass sie überhaupt im Land bleiben darf. Sie haben gemeinsam ein Kind, und da können sie auch dafür beten. Aber einfach, das ist ein bisschen die Situation, wie es in verschiedenen Ländern ist. Auch wenn man jetzt nicht groß was hört, die Christen sind immer noch herausgefordert, aber im Moment ist auch eine große Chance. Letztes Jahr gab es auch das Erdbeben, das ihr vielleicht mitbekommen habt, im Südosten der Türkei, und gerade da sind die Christen sehr stark in Erscheinung getreten, haben dort geholfen, und dadurch sind die Christen wirklich in die Öffentlichkeit gekommen, und viele Leute haben sich durch das geöffnet. Genau, und so um diese Dinge geht es europaweit, haben wir verschiedene Länder mit verschiedenen Herausforderungen, das kann ich jetzt nicht alles bringen, aber das ist eben so meine Aufgabe. Jetzt gerade diese Woche läuft eben ein Training für Studentenleiter. Das heißt, ein Teil unserer Auftrag ist auch, Leiter zu Schulen, jungen Studenten zu helfen. Was heißt es, im christlichen, geistlichen Bereich Verantwortung zu übernehmen? Was bedeutet gute Leiterschaft? Ein ganz wichtiges Thema. Und meine Aufgabe, und da bitte ich einfach auch um Gebet, man kennt es jetzt nicht, nächstes Jahr, in genau einem Jahr, haben wir eine europäische Konferenz für Studierende. Das heißt, ungefähr 1.000 Studenten oder 1.500 aus ganz Europa kommen zusammen. Und das Ziel ist es einfach, sie zu schulen, sie zu ermutigen und dass sie mal erleben, den weltweiten Leib Christi, das zu erleben, dass das Reich Gottes größer ist. Und dafür bin ich verantwortlich, diesen Kongress zu organisieren. Und da bin ich einfach auch dankbar für euer Gebet. So ungefähr zu dem Dienst, den wir machen. Sind wir auch dankbar, wenn ihr für ÖSM, für die IFES, wenn ihr einfach dafür betet. Wir brauchen euer Gebet, und es ist immer noch eine sehr herausfordernde Arbeit. Aber ich werde noch ganz kurz ein paar Sachen zum Schluss noch sagen, auch ermutigende Dinge, die geschehen. Aber das Thema heute ist, und ich hoffe, das passt auch zu dem, was ich ein bisschen erzählt habe, ist der große Auftrag Gottes. Es geht heute ums Matthäus-Evangelium, auch wenn hier oben 1. Mose 12 steht. Aber ich möchte dem ganzen Thema ein bisschen einen weiteren Kontext geben. Beim Turmbau zu Babel werden die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Sprachen, Kulturen entstehen. Nur ein Kapitel später lesen wir von der Berufung Abrahams, damals noch Abraham. Und das möchte ich kurz vorlesen. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und eben für Abraham und den Segen für die ganze Erde verwende ich dieses Symbol. Ja? In Jesus Christus ist dieses Versprechen oder diese Verheißung erfüllt worden. So können wir zum Beispiel in Galater 3, Vers 13 und in folgenden Versen lesen, dass Christus uns losgekauft hat von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Damit der Segen Abrahams, heißt es dann, zu den Heiden komme in Christus Jesus. Dann zu Pfingsten hat sich dieser Fluch Babels dann endgültig quasi ist revidiert worden, umgekehrt worden. Das Evangelium wurde angefangen von Jerusalem zu allen Sprachen und Nationen gepredigt. Und schließlich in Offenbarung sehen wir dann immer wieder, wie alle Völker, Nationen und Sprachen sich vor dem Thron Gottes versammeln. So zum Beispiel in Kapitel 7, wo steht, aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. In Offenbarung sehen wir eben, dass diese Verheißung Abrahams dann im Himmel erfüllt wird. Und was ganz wichtig ist, eben, wenn wir das so anschauen, diesen kurzen Überblick von Genesis zur Offenbarung, dass es von Anfang an Gottes Plan war, im Segen Abrahams alle Völker und alle Nationen einzuschließen. Es war also nicht so quasi ein Plan B, weil Israel versagt hat oder weil irgendjemand versagt hat, sondern es war von Anfang an Gottes, alle Nationen sind von Anfang an Gottes Plan. Jetzt hin zum Matthäus-Evangelium. Das Thema, nochmal zur Erinnerung, ist Matthäus 28, der große Auftrag. Aber ich fange jetzt mit Kapitel 1 an, um den Kontext aus dem Matthäus-Evangelium zu geben. Im Matthäus-Evangelium beginnt mit einem Geschlechtsregister. Und da heißt es in Vers 1, so quasi, dies ist das Geschlechtsregister von, und dann werden die verschiedenen Namen genannt. Und drei Schlüsselpersonen werden dabei genannt. So heißt es, so sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Also das Matthäus-Evangelium stellt uns Jesus als den Sohn Abrahams dar. Und da sind wir eben wieder bei diesem Thema Abraham, alle Völker. Gleichzeitig aber stellt uns das Matthäus-Evangelium Jesus als den Sohn Davids vor. Und ich nehme mal das Symbol für Gottes Königsherrschaft. David steht eben für Königsherrschaft. Also David ist versprochen worden, dass so quasi in alle Ewigkeit wird immer jemand auf dem Thron Davids sitzen und in alle Ewigkeit regieren. Und das ist eben Jesus und das zeigt immer das Evangelium. Jesus ist die Erfüllung, er ist der wahre Sohn Davids. Dann sehen wir auch nochmal, wir haben in IFES und für diese Europakonferenz, dann nehmen wir das Matthäus-Evangelium, deswegen habe ich das sehr gründlich studiert. Im Matthäus-Evangelium, da wird Jesus auch nochmal mit Mose verglichen. Das ganze Matthäus-Evangelium ist so quasi aufgeteilt in 5 große Blöcke. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass eben so quasi dass es auch die 5 Bücher Mose, den Pentateuch oder Tenach genannt gibt und dass Matthäus-Evangelium ebenfalls in diese 5 Blöcke aufgeteilt ist. Wenn Sie euch erinnert, hat Mose Israel das Gesetz auf dem Berg Sinai gegeben und womit beginnt das Matthäus-Evangelium ganz am Anfang? Mit der berühmten Bergpredigt. Also wieder und da so quasi präsentierte das neue Gesetz für die Gemeinde, beziehungsweise des Reiches Gottes. Es geht hier um das Reich des neuen Königs, der kommt. Und da werden uns die neuen Werte dieses Reiches präsentiert hier in der Bergpredigt. Und es gibt noch ganz viele Vergleiche, zum Beispiel Mose wurde aus Ägypten gerufen, gleich zu Beginn vom Matthäus-Evangelium wird gesagt, Jesus ist aus Ägypten gerufen worden. Wir sehen, dass Jesus 40 Tage in der Wüste versucht wurde und da wird auch der Vergleich gemacht, Israel wurde 40 Jahre versucht in der Wüste. Mit dem einzigen Unterschied, dass Jesus vollkommen war und nicht versagt hat. Und somit wird Jesus im Matthäus-Evangelium als der Lehrer Israels dargestellt. Und für das verwende ich dieses Symbol, das Gesetz, Jesus als der neue Lehrer. Zuletzt heißt es, bei der Geburt von Jesus wird Jesaja zitiert und dann wird gesagt, Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Und das ist so quasi die letzte Person, die ich euch vorstellen muss und ich habe dafür dieses Symbol gewählt, den Tempel. Das war früher so quasi der Ort, was die Präsenz von Gott, was die Gegenwart Gottes präsentiert hat. Und deswegen verwende ich dieses Symbol. Das sind eben so quasi 4 Personen oder Symbole, die für Jesus verwendet werden im Matthäus-Evangelium. Also Abraham steht für alle Völker, David steht für Gottes Königsherrschaft, Mose steht als der große Lehrer Israels und Immanuel präsentiert, dass Gott mit uns ist. Und das ist jetzt so quasi eine super Grundlage, um jetzt zu Matthäus 28 zu kommen. Und das wollen wir jetzt noch gemeinsam lesen. Dann nochmal zur Wiederholung. Und da heißt es, ich lese ab Vers 16 vor, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles behalten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Ich weiß nicht, ob euch jetzt Parallelen aufgefallen sind, leider sieht man es jetzt bei der Folie nicht. Aber wenn man jetzt 1. Mose 12 und Matthäus 28 vergleicht, dann sieht man ganz klare Parallelen. Also in 1. Mose 12 heißt es, geh hinaus aus deinem Land. Und in Matthäus 28 heißt es, so geht nun hin und mach zu Jüngern. In 1. Mose 12 heißt es, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Jetzt in Matthäus 28 haben wir gelesen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In 1. Mose 12 heißt es, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und eben in Matthäus 28 heißt es, mach zu Jünger alle Völker. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, sondern dass Jesus mit dem Hintergrund des alttestamentlichen Wissens der Jünger bewusst diese Struktur verwendet und sagt, okay, der Segen Abrahams wird jetzt durch diesen Missionsauftrag erfüllt. Wir finden also vier Aufträge. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt alle gemerkt habt, die vier Aufträge. Probieren wir es mal. Der erste Auftrag war, geht hin. Der zweite Auftrag,
macht zu
mir. Sehr gut. Dann tauft sie. Ja. Ich mache das jetzt kürzer. Tauft sie. Super. Genau, jetzt halten wir das mal so im Hintergrund. Ich fange mal damit an, was der Text nicht sagt. Also der Text sagt nicht, ladet alle Menschen zu euren Gemeindeveranstaltungen ein. Der Text sagt auch nicht, wir müssen evangelistische Großveranstaltungen machen. Der Text sagt auch nicht, wenn sich die Leute bekehrt haben, haben wir den Job erledigt. Also was sagt der Text? Und ich fange mal an mit dem ersten, mit geht hin, ein paar Gedanken dazu. Also wer kennt den Hudson Taylor? Das war eine Biografie, die hat mich sehr geprägt in meinen jungen Jahren als Christ. Und Hudson Taylor gilt so ein bisschen als Revolutionär für der modernen Weltmission. Früher war es so üblich, beziehungsweise vom westlichen Denken her war es so, wir kommen mit unserer christlichen Kultur und bringen sie in dem Fall nach China. Und ganz bewusst hat man gesagt, unsere Kultur ist so quasi das, was Jesus sagt, das neue Reich Gottes. Ja? Hudson Taylor hat aber verstanden, warte mal, die westliche Kultur ist nicht Christentum, sondern es ist unsere Kultur. Und ihm war ein ganz wichtig, er hat dann angefangen, sich so quasi chinesisch anzusehen, er hat einen chinesischen Bart getragen, er hat die Sprache gelernt, weil er verstanden hat, dass wir nicht die Kultur in das Land bringen dürfen, sondern dass jede Kultur, jede Sprache, jede Nation einen eigenen Ausdruck hat, wie dort der Glaube gelebt wird. Und insofern in diesem Denken, dass er sehr kritisiert worden am Anfang, man hat sich von ihm abgewandt, ist glaube ich sogar von der Missionsgesellschaft ausgeschlossen worden für dieses Verhalten, weil man das als absolut unchristlich verstanden hat. Wie kannst du dich nur als Europäer wie ein Heide kleiden, ja, so ungefähr. Aber eigentlich hat er das gemacht, was wir in 1. Korinther 29 lesen, von dem Paulus schreibt. Da heißt es, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Und das hat ihm der Hudson Taylor verstanden. Er hat gesagt, ich kann die Chinesen nur dann erreichen, wenn ich ihre Sprache spreche, wenn ich ihre Kultur kenne und wenn ich ihre Kleidung trage. Nur dann habe ich die Chance, einer von ihnen zu sein. Und das bedeutet für mich auch, das Wort geht hin. Okay, die meisten von euch werden vielleicht in Österreich bleiben. Das ist auch okay so. Also das geht hin heißt nicht, ich muss jetzt unbedingt als Missionar in ein anderes Land gehen, wie der Hudson Taylor. Aber für mich bedeutet es, dass wir uns auf eine Kultur einlassen, dass wir uns auf unsere Kultur einlassen. Es bedeutet, dass wir uns dafür interessieren, wie unsere Kultur denkt, handelt und fühlt. Wenn wir die Menschen um uns herum mit dem Evangelium erreichen wollen, dann müssen wir ihr Wertesystem verstehen. Wir müssen ihre Interessen und ihre Fragen verstehen. Und das ist eben auch, was wir versuchen bei der Studentenmission. Also wenn wir jetzt an die Unis gehen und Vorträge halten, dann machen wir nicht eine vierstufige Präsentation des Evangeliums, sondern sehr oft fragen wir die Leute vorher am Kaffeestand, was sind eigentlich die Fragen, die euch berühren? Welche Fragen habt ihr überhaupt? Und dann gehen wir bewusst auf solche Fragen ein. Und im Moment interessiert die Leute sehr wenig Glaube und Wissenschaft. Das ist einfach vorbei. Die fragen sich, warum bin ich überhaupt da? Wozu lebe ich? Das sind so die Fragen, was viele junge Leute jetzt an den Unis beschäftigt. Und wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Mein Studium, ich habe ja auch Biologie studiert, und da war ich so quasi Gleiche unter Gleichen. Und sehr oft haben sie mich gefragt, wie kannst du gläubig sein und Biologie studieren? Das war damals, also vor 15 Jahren, wo ich studiert habe, noch ein großes Thema. Die haben das nicht in den Kopf gebracht, wie das zusammenpasst. Und dadurch haben sich für mich super Gespräche ergeben. Und das bedeutet auch für mich, geht hin, wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin, wenn ich in meinem Studienfach bin, wenn ich in meinem Bereich bin und dort als Christ lebe, wenn ich dort vor Ort bin als Christ, dann ergeben sich Möglichkeiten für uns, wo wir den Glauben weitergeben können. Wenn wir wirklich ihre Welt verstehen und ihre Fragen verstehen. Also geht hin bedeutet nicht, dass wir Österreich verlassen müssen, aber es bedeutet, dass wir dort sein müssen, wo die Menschen ihr Zuhause haben. Und ich bin ja auch in einem Gemeindegründungsprojekt im Salzburger Land involviert. Und da waren mehrere Familien, die eigentlich Interesse am Glauben gehabt haben. Und ich habe es mehrere Male versucht, zu Veranstaltungen einzuladen oder zum Sonntagsgottesdienst. Und eigentlich haben sie fast nie Zeit gehabt. Und da mein Sohn im Fußballclub ist und ich mich selber für Fußball interessiere und spiele, war ich dann öfters im Fußballverein. Und auf einmal habe ich die Leute wieder getroffen. Und dann habe ich gewusst, warum die am Sonntag nicht da sind, weil die am Sonntag am Fußballplatz einfach sind mit ihren Kindern und weil dort irgendwo die Community der Ortschaft irgendwo ist, also eine gewisse. Ja. Und jetzt bin ich mehr involviert in dem Ganzen und es ergeben sich einfach dort Möglichkeiten. Aber was mir irgendwie bewusst worden ist, es ist oft schwierig, die Leute einzuladen, aber es ist leichter, dort zu sein, wo die Leute sind. Und dann ergeben sich da Möglichkeiten. So sozusagen ein paar Gedanken zu dem Bereich. Der zweite Bereich ist Machet zu Jüngern. Und da will ich jetzt auch nicht gleich alles vorwegnehmen. Da hätte ich auch eine Frage an euch. Wie lernen wir denn überhaupt? Wie lerne ich? Also Jünger heißt ja eigentlich, kommt vom griechischen Wort Mathetes und heißt Lernender. Wenn der große Auftrag ist, wir sollen Jünger machen, dann stelle ich mir jetzt einfach die Frage, ja, wenn wir Lernende sein sollen, was heißt überhaupt Lernen? Lernen beinhaltet ja auch Lernen. Wenn ich lehre, soll der andere lernen. Also wie lernen wir? Ein paar Vorschläge. Gibt es wahrscheinlich keine falsche Antwort.
Hm? Der Vorbild.
Du, Vorbilder, ja.
Wie passiert das? Einfach weil ich jemanden zuschaue, wie er Sachen macht?
Lesen.
Interesse. Also quasi die Motivation.
Wie war das?
Genau, wiederholen. Das ist immer die Geber- und Nehmerseite.
Fehlt noch irgendwas? Ich hätte es jetzt mal grob in verschiedene Bereiche eingeteilt. Ja? Also wenn ich jetzt da mal schon schaue, dann würde ich zum Beispiel sagen, Vorbilder, Gemeinschaft, das ist quasi, wie man geprägt von Leuten, da gibt es quasi die Prägung. Das Klassische wäre wahrscheinlich Predigt, das wäre im Bereich Verkündigung. Haben wir da noch irgendwas? Lesen ist auch einfach Wissen, dass man sich ansammelt. Das ist jetzt, ich würde sagen, Interessen und so weiter. Ist jetzt die Frage, wo wir das dahingehen, aber da ist mehr vielleicht die Motivation dahinter. Aber ihr seht schon, es gibt einerseits die Prägung, es gibt aber dann also quasi die Weitergabe von Information und dann gibt es noch einen Bereich. Genau, das Üben und das haben wir jetzt vielleicht da, das mit Wiederholen, also falsche Farbe, machen wir es so, wiederholen, beobachten, handeln, Fehler machen, Erfahrungen machen, Interessen und so weiter. Ja. Ja, genau, so quasi im Leben durch das, und das ist ja auch was die Gemeinde ausmacht, es passieren Fehler, und es entstehen Spannungen, man lernt zu vergeben und dadurch lernt man am meisten, weil dann lernt man, was eigentlich Liebe bedeutet. Aber ihr seht schon, vielleicht kann man es, ich habe es einmal grob in drei Bereiche eingeteilt. Ja? Das erste ist einfach Ansammlung von Wissen und das ist nicht unwichtig und deswegen predige ich auch, weil ich denke, es gehört dazu. Aber es ist nicht alles. Das andere, sagen wir mit Erfahrungen, Handeln, Fehler, wenn ich es jetzt mal so klassisch sagen dürfe, das wäre jetzt wie eine Lehrlingsausbildung. Ja, du hast einen Praktikanten, du hast einen Chef, du lernst zum Beispiel Maurer oder irgendein Handwerk, Tischler, keine Ahnung. Und als junger Lehrling beobachtest du einfach mal. Dann bekommst du am Anfang einfache Aufgaben, dann wirst du angeleitet und bekommst immer schwierigere Aufgaben und so wächst du in diese Aufgabe hinein. Du beobachtest, fragst den Vorgesetzten, wie mache ich das? Du handelst, machst Fehler und so weiter. Und im praktischen Tun, Beobachten, lernt man dazu und wird immer besser. Und das wäre so quasi die Lehrlingsausbildung. Und dann haben wir so quasi noch Prägung, man kann es auch nennen Prägung durch Kultur, Prägung durch Gemeinschaft. Das heißt, wenn ich in ein anderes Land komme, meine Kinder, wir waren jetzt ein Jahr in Schottland und zwei meiner Kinder haben kein Wort Englisch gesprochen. Was ist passiert? Sie sind dort in die Schule gegangen und nach wenigen Wochen haben sie angefangen, Englisch zu reden. Sie haben keinen Kurs gemacht, sie haben einfach durchs Zuhören, indem sie Teil der Kultur waren, haben sie innerhalb von wenigen Wochen, haben sie dann fließend Englisch gelernt. Das geht bei Kindern extrem schnell, da wird man nur neidisch. Aber das ist so quasi die Prägung durch unser Umfeld. Und das habe ich da vielleicht nochmal zusammengefasst, sogar Vortrag, Lehrling, Immersion, Prägung durch Kultur. Das ist einfach wichtig, dass uns das bewusst ist, weil die Sonntagspredigt meiner Meinung nach reicht nicht aus, damit wir lernen in der Nachfolge. Kopfwissen reicht für unser Glaubensleben nicht aus. Und im Jakobusbrief zum Beispiel heißt es, wenn deine Glaube keine Taten zeigt,
wenn du es auch nicht tust und handelst danach, dann ist dein Glaube eigentlich tot. Und ich denke, dass wir als Gemeinde eine Kultur prägen müssen, wo Jüngerschaft gelebt wird. Und da möchte ich euch noch ein Konzept vorstellen, auch Kairos-Zyklus genannt. Das ist einfach ein Lernzyklus, das ist ein Konzept, was uns ein bisschen helfen kann in dem ganzen Bereich. Also ich sage jetzt, es sind jetzt alles keine super Weisheiten, aber macht das Ganze ein bisschen verständlicher. Das ist jetzt unter den Leuten, die sich mit Jüngerschaft beschäftigen, vielleicht ein bisschen mehr Begriff Kairos von Zeit. Das heißt, es gibt so quasi einen Zeitpunkt in deinem Leben, also quasi dein Leben. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, das kann bei der Predigt jetzt sein, das kann sein durch eine Person oder durch ein Ereignis, spricht Gott zu dir. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Mit diesem Eindruck, den du gewonnen hast oder ein Bibelvers zu dir gesprochen hat. Und da sagt man, damit es dann wirklich im Leben Veränderung hervorruft, braucht es einen gewissen Prozess. Und das nennt sich eben diesen Zyklus. Und das fängt damit an, dass wir, mal beobachten. Also ich mache eine Beobachtung, ich denke darüber nach, ich reflektiere darüber. Beobachten, reflektieren und so weiter. Und dann, zum Beispiel, das wäre der Sinn von Hauskreis, angenommen, du bist jetzt angeregt auf diese Predigt, etwas hat zu dir gesprochen, jetzt gäbe es einen Hauskreis, jetzt kannst du mit jemandem darüber reden oder du hast einen persönlichen Mentor und sagst, hey, das hat mich jetzt irgendwie angesprochen, was denkst du darüber? Ja? Das heißt, du diskutierst. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass eben so quasi der erste Gedanke, durchs Diskutieren wird es dann klarer, macht es Sinn, was ich mir denke. Ja? Und andere Leute können helfen, diesen Gedanken zu ordnen. Und dann gibt es eben zwei Bereiche. Man sagt das so, Buße und Glaube. Also Buße könnte man sagen, auch eine Veränderung des Denkens. Eine Umkehr des Denkens, so quasi ich lerne was Neues und versuche etwas Neues umzusetzen in meinem Leben. Yeah. Und jetzt geht es aber darum, so quasi, wie wird jetzt dieses neue Denken zum Handeln? Und da sagen wir, jetzt braucht es einen Glaubensschritt, damit das umgesetzt wird. Und da brauche ich, ich sage es jetzt mal so, Accountability, wie sagt man auf Deutsch? Rechenschaft, ja? Also ich brauche, damit ich, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt Gott hat zu mir gesprochen, das ist im Diskutieren bestätigt worden, dann brauche ich Leute um mich herum, wo ich Rechenschaft ablege. Also ich setze mir Ziele und es passiert natürlich auf freiwilliger Ebene, aber vielleicht hast du einen Mentor oder hast du eine vertraute Person und sagst, hey, ich würde gern das bis Jahresende erreichen oder Gott hat zu mir gesprochen, ich möchte in den nächsten 2 Wochen mit meinem Nachbarn einfach über den Glauben reden. Du betest für eine Gelegenheit und dann, damit du irgendwo das dann wirklich umsetzt, brauchst du jemanden, der danach fragt, hey, hast du das jetzt gemacht? Und das nennt man eben Rechenschaft. Du fragst jemanden, dass er nachfragt. Und so wird das Ziel, dass es umgesetzt wird. Das heißt, es vom ersten Gedanken, dass es konkreter wird, dann Rechenschaft und dann zur Umsetzung. Und das geht darum, das wäre so dieser Lernzyklus, was das Ziel ist in einer Jüngerschaft. Und das ist, was hat das mit Jüngerschaft und mit Lernen zu tun? Der Gedanke ist einfach, du brauchst eine Gruppe, damit du dann wirklich das umsetzt, was du dir vorgenommen hast oder das, wo Gott zu dir gesprochen hat, weil das alleine nicht so leicht ist. Und ich glaube, das ist eben die Chance der Gemeinde, dass eben unsere Hauskreise, unsere Predigt nicht nur reine Wissensanhäufung ist, sondern dass auch eine gewisse Form von Rechenschaft geschieht. Und nochmal muss ich betonen, das kann natürlich nicht gezwungen sein. Das muss der Lernende von sich aus wollen. Ja? Also ich habe einen Mentor gehabt, der hat mich immer gefragt, welche Ziele möchtest du dir setzen? Der hat mir nie gesagt, das und das wäre gut, wenn du tust. Der hat immer nur gefragt, was willst du erreichen? Und dann hat er gesagt, welche Frage darf ich dir das nächste Mal stellen? Weil die Motivation muss von uns aus herauskommen. Und sonst ist es nur eine gezwungene Sache und das funktioniert nicht zwischen Menschen. Zumindest in unserer Kultur bezweifle ich, dass es funktioniert.
Und vielleicht nochmal zur Erinnerung,
das Ziel ist eben, dass es vom Kopfwissen zum Herz kommt und dann schließlich in die Tat umgesetzt wird.
Das wäre einfach das Ziel in diesem Ganzen, damit wir da nicht nur Kopfchristen sind, sondern wirklich die den Glauben leben. Und somit möchte ich Richtung Schluss kommen. Es ist eine riesige Aufgabe, wenn wir uns Matthäus 28 anschauen. Schauen wir, ob man das da sieht auf der. Nein, sieht man nicht. Aber wenn ihr den Text anschaut, kommt viermal das Wort alle vor. Es heißt, mir ist gegeben alle Macht. Dann heißt es, Macht zu Jüngern alle Völker. Dann heißt es, lehrt sie alles halten. Und es endet mit den Worten, ich bin bei euch alle Tage. Und ich habe euch am Anfang Symbole gezeigt des Matthäus-Evangeliums. Da können wir wieder die gleichen Symbole nehmen. Also wir haben einen riesigen Auftrag. Es geht nämlich darum, dass wir alle Völker mit dem Evangelium erreichen. Und dann sagt Jesus auch noch, wir sollen sie alles lehren. Aber nicht nur lehren, sondern dass sie es auch behalten. Und Erinnerung, Lernzyklus, es geht darum, nicht um Kopfwissen, sondern dass diese Sachen auch behalten werden. Ja? Aber es heißt, alle Völker mit allem, was Jesus uns beigebracht hat, was wir in dem Evangelium lesen, was wir in der ganzen Bibel lesen. Das ist unser Auftrag. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist Überforderung, das geht ja gar nicht, wie soll ich alle Welt und wie soll ich, oder wir als Gemeinde, wie sollen wir die ganze Welt erreichen und wie sollen wir alles lernen, was Jesus ist, es ist einfach zu viel, das schaffen wir nicht. Und wenn du so fühlst, dann bist du nicht alleine. Und das ist auch das Ermutigende, wenn wir den großen Auftrag anschauen, den Missionsbefehl, dann sehen wir, dass es in Vers 16 damit beginnt, dass es heißt, etliche aber zweifelten. Und ich habe das in meiner Gemeinde diskutiert und ein Mann, der war richtig empört und hat gesagt, wie kann das sein, dass die Jünger zweifeln? Die haben doch Jesus erlebt, die haben seine Male gesehen, die können doch nicht zweifeln. Er hat gesagt, doch, sie zweifeln, das steht da. Und das zeigt uns einfach, dass sie normale Menschen waren wie wir. Und wenn du Zweifel hast, dass sich das nicht disqualifiziert für diesen großen Auftrag. Das gehört einfach zum Menschsein dazu. Und es ist einfach ermutigend, für mich ist es ermutigend, das zu lesen, weil ich damit sehe, wow, Gott arbeitet mit normalen Menschen wie wir und er gibt mich deswegen nicht auf, wenn ich Glaubenszweifel habe. Aber das Schöne an diesem Missionsauftrag, ich habe es ja auch schon so strukturiert, es ist wie in einem Sandwich. Es beginnt mit einer Verheißung und es endet mit einer Verheißung. Also wir haben nicht nur einen großen Auftrag, sondern wir haben auch einen großen Gott, wie es in Vers 1 steht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und da steht eben nicht ein bisschen Macht, sondern es steht alle Macht. Das heißt, es fängt eigentlich mit Gott an und dann kommt erst der Auftrag. Und es endet mit Gott, weil Jesus die Verheißung gibt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Also er ist nicht nur mit uns ein paar wenige Tage, sondern er ist wirklich alle Tage mit uns bis ans Ende der Zeit. Und da möchte ich eben nochmal diese Symbole verwenden. Alle Macht, Gottes Königsherrschaft. Und dann eben wieder Gottes Präsenz, Immanuel, Gott ist mit uns bis ans Ende der Zeit. Und dann sind wir wieder bei diesen vier Symbolen. Aber das Schöne ist eben, dass dieser große Auftrag eingebettet ist in diesen großen Gott und diese wunderbare Verheißung. Und das erst macht es möglich, dass wir als Gemeinde diesen Auftrag erfüllen können. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir uns darin erinnern, Gott ist am Werk. Es liegt nicht an uns. Wir können uns auf Gott verlassen, er ist an unserer Seite. Und auch der Heilige Geist, wie es in Johannes Evangelium 16 heißt, der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Jesus gelehrt hat. Wir haben den Heiligen Geist an unserer Seite. Apostelgeschichte habt ihr ja gerade durchgenommen. Da seht ihr, wie präsent der Heilige Geist ist und wie er die Gemeinde befähigt, das Evangelium bis ans Ende der Welt, bis zur
Apostelgeschichte 29 zu bringen. Wir sind nicht alleine, du bist nicht alleine. Und vielleicht, was ich nochmal sagen wollte, mit diesem ganzen Zyklus des Lernens, und wenn wir schauen, dass Jesus sagt, machet Jünger, da sehen wir, dass das eine qualitative Arbeit ist, die sich vielleicht über Jahre zieht. Jesus hat 3 Jahre lang in 12 Leute, er hat schon mehr Leute andere gehabt, aber er hat eine Kerngruppe von 12 Leuten gehabt, in die er investiert hat. Einer davon hat ihn ja dann betrogen. Also er hat 3 Jahre verwendet und in eine kleine Gruppe investiert. Es geht nicht immer um diese großen Massen, aber wenn jeder von uns treu an seinem Ort, wo Gott ihn hingesetzt hat, dient, über die Jahre wird es einen Unterschied machen. Und wenn es nur eine Person ist, die du in deinem Leben geprägt und verändert hast, dann war es das schon wert. Also fühl dich nicht klein und sagst, die Welt ist zu groß für mich, sei treu an dem, wo Gott dich hingestellt hat, aber mach es ganz bewusst. Frage Gott, wie du einen Unterschied an deinem Arbeitsplatz, an der Schule, an dem Ort machen kannst, wo Gott dich hingestellt hat. Und was ich euch als Ermutigung als Gemeinde auch mitgeben will, Umfragen in Europa zeigen einfach, dass jetzt wieder eine Riesenchance ist. Die ganzen Krisen der letzten Jahre haben Leute zum Nachdenken gebracht. Und gerade unter jungen Leuten sehen wir, dass sie jetzt sich wirklich beschäftigen mit existenziellen Fragen. Leute haben Fragen und sie sind auch wieder viel neutraler, weil junge Leute oft die Kirche gar nicht mehr kennen. Sie haben keine negativen Erfahrungen, sie kennen es einfach nicht. Wir können irgendwie bei Null anfangen und ihnen zeigen, was der Glaube bedeutet. Seien wir mutig, seien wir offen, seien wir authentisch, über unseren Glauben zu reden. Ich möchte einfach noch beten zum Abschluss. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt. Wir danken dir, dass du bei uns bist, alle Tage bis ans Ende der Zeit. Danke. Wir beten dich an, dass du alle Macht hast. Nichts ist zu groß für dich und kein Hindernis zu schwer. Und so dürfen wir frohen Herzens einfach dir nachfolgen und darauf vertrauen, dass du uns gebrauchst und dass wir Jünger machen dürfen. So segne diese Gemeinde, schenk, dass sie wachsen dürfen, dass Jünger gemacht werden, dass du neue Leute hinzufügst und dass sie ein Segen sein dürfen an dem Ort, wo du sie hingestellt hast, aber bis ans Ende der Welt. Amen.